Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.
Ehre sei dir, o Herr.
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ja, ich habe ja heute Morgen schon mal so halb im Scherz gesagt, Auferstehung ist ein Desaster mit Perspektive. Und ich finde, dass dieses Evangelium das durchaus bestätigt. Es ist sogar so, dass die liturgische Kommission, die diesen Text ausgesucht hat, den letzten Satz, den aus dem Markus-Evangelium weggelassen hat, der heißt folgendermaßen, da verließen die Frauen das Grab und flohen. Den Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Und auch schon also das Evangelium ist um 70 nach Christus geschrieben. Und auch die Leute damals, die Christen damals, haben sehr schnell diesen Schluss des Markus-Evangeliums als desaströs empfunden, sodass ungefähr 100 nach Christus diesem Schluss noch weitere, so ungefähr 12 Verse angefügt wurden. Die sind so ein Verschnitt aus Matthäus und Lukas, also da erscheint dann der Auferstandene tatsächlich und rügt auch noch die Jünger, weil sie so verstockt sind und sendet sie zum Missionieren aus. Aber dass Markus sein Evangelium so enden lässt, wie er es enden lässt, das wird er sich überlegt haben. Aus seiner Sicht ist zum Thema Auferstehung damit das Wesentliche gesagt. Und dieses Wesentliche besteht für mich in folgenden 4 Punkten. Der erste ist, wem wird die Auferstehungsbotschaft zuteil? Frauen. Nicht irgendwelchen Frauen. Frauen, die Jesus von Galiläa her schon nachgefolgt sind und als er verhaftet wurde und ans Kreuz gehängt wurde. Von ferne, näher trauten sie sich nicht heran, von ferne der Kreuzigung beiwohnten. Sie haben sich dem ausgesetzt, wie der Mensch, den sie lieben, am Kreuz leidet und stirbt. Und dieselben Frauen, die waren auch dabei, als Jesus beigesetzt wurde. Bei Matthäus gibt es sogar noch eine Notiz, dass die Frauen sich dann, das Grab wurde verschlossen, die Frauen haben sich dann an das Grab gesetzt. Und es sind dieselben Frauen, die jetzt dabei sind und sich anschicken, dass den Verlust, den sie erlitten haben, bis auf den Grund zu durchleben. Sie wollen in das Grab gehen, in den der Mensch liegt, den sie lieben. Sie setzen sich dem Völligen aus, dem halten sie stand. Man könnte es noch mal so sagen: Die Passion Jesu versetzt die Jünger und jetzt eben auch die Frauen, die Jüngerinnen, in ihre eigene Passion. Und diese Frauen durchleben diese ihre Passion. Und sie wollen sie durchleben bis zum Grund. Das ist der erste Gedanke. Sie setzen damit ein Prinzip außer Kraft, das unser Reagieren bestimmt. Was uns gefällt, das wollen wir haben. Und was uns nicht gefällt, das wollen wir vermeiden oder abwehren. Dem wirken sie entgegen. Der zweite Punkt ist folgender. Der Grund, auf den sie gelangen wollen, der Grund, dem sie sich aussetzen wollen, der ist versperrt. Das Grab ist mit einem Stein verschlossen. Und wenn sie auch Vorsorge machen für die Salben, die sie da zur Anwendung bringen wollen, besser wäre ja auch Vorsorge dafür zu treffen, dass sie den Stein wegkriegen. Aber die treffen sie nicht. Die ist nicht zu treffen. Der Stein ist nicht wegzukriegen. Sie können den nicht wegkriegen. Der lastet auf dem ganzen Weg. Sie können ihn nicht wegkriegen. Aber die Botschaft, die wir da hören, ist: Auf diesem Weg des Durchlebens ihrer Passion geschieht ein Umschwung. Sie gehen diesen Weg in der Nacht und plötzlich wird's hell. Sie gehen ihn schweren Herzens und plötzlich wird's leicht und sie werden geöffnet und der Grund wird zugänglich, denn der Stein ist weg. Und mehr noch, es kommt ihnen ein Einfall. Unsere Geschichte lässt da einen jungen Mann in weißen Kleidern auftreten, den die beiden anderen Synoptiker, also Matthäus und Lukas, sofort als Engel identifizieren. Und der sagt ihnen, Jesus ist auferstanden. Wir können uns das so vorstellen, ein Einfall. Sie haben einen Einfall, eine Idee, dass Jesus auferstanden ist. Das ist nichts, was sie sich ausdenken, sondern da fällt ihnen etwas ein. Aber es fällt ihnen in einer ganz besonderen Weise ein. Einfälle gibt es viele, die vergessen wir auch schnell wieder. Aber der Einfall ist anderer Art. Der Text veranschaulicht es mit dieser ganzen wunderbaren Umgebung der aufgehenden Sonne und dem weggewälzten Felsen und dem Engel. Dieser Einfall entschleiert die Wirklichkeit. Er entschleiert die Wirklichkeit. Plötzlich kriegen sie eine Ahnung, wie es wirklich ist. Als würde ein Vorhang zur Seite gezogen. Wir leben so in unseren Mutmaßungen und in unseren Assoziationen und wir sind beschäftigt mit allem Möglichen. Und plötzlich geht das alles zur Seite und für einen Moment wird der Blick frei auf die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Der dritte Punkt, wann immer Heiliges in unser Leben tritt, reagieren wir mit Faszination und Entsetzen. Das Heilige macht uns Angst. Wenn die Frauen in dem, was ich bisher gesagt habe, etwas von der Faszination erleben, erleben sie nun die Angst. Und die hat damit zu tun, dass als nächstes, das ist auch interessant, erst kommt die Perspektive, er ist auferstanden, die Sicht auf die göttliche Wirklichkeit, wie sie ist. Und dann sagt ihnen der Engel, schaut mal, da haben sie ihn hingelegt, aber da ist nichts. Kann man sich nicht mal mehr auf den Tod verlassen? Das kann doch nicht sein, dass der, der vor ein paar Tagen noch gelebt hat, dass da einfach nichts mehr ist, dass es kein Objekt mehr gibt für sie. Unsere Welt ist voll von Objekten. Wenn wir erkennen, erkennen wir etwas, ein Objekt. Wenn wir wünschen, wünschen wir uns etwas, ein Objekt. Wenn wir uns fürchten, fürchten wir uns vor etwas, ein Objekt. Wenn wir etwas erstreben, erstreben wir eben etwas. Unser Kopf ist voll mit Objekten, mit irgendwelchen Etwasen. Etwasse, Etwasse, Etwasse. Und plötzlich ist da nichts. Das ist der Zusammenbruch der Welt, in der sie leben. Da stimmt was nicht. Sie leben natürlich in der Welt, die sie ganz selbstverständlich für die Wirklichkeit gehalten haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass das überhaupt nicht stimmt. Da bricht ihre Welt zusammen. Etwas in ihnen stirbt. Etwas von ihrer Vorstellung, wie die Welt ist, stirbt. Auferstehung gibt es eben nicht, ohne dass etwas stirbt. Und das ist der Teil des Desasters. Das erschreckt sie. Und von daher ist gut zu verstehen, dass sie das Grab fliehen, voll Schrecken und Entsetzen und dass sie auch gar nicht in der Lage sind, etwas zu sagen. Wie sollen sie das denn in Worte fassen, was sie da erleben? Das ist unsagbar. Aber sie fliehen nicht, bevor sie nicht eine Perspektive bekommen. Der Engel schickt sie nach Galiläa, sie und die Jünger, die Männer. Die Männer kommen jetzt durch die Frauen auch ins Spiel. Also Galiläa, und das ist der vierte Punkt. Die Idee Auferstehung, die als göttliche Idee, die den Schleier vor der Wirklichkeit wegfegt, die muss noch irgendwie Fleisch bekommen, die muss in das Leben integriert werden. Bis jetzt steht die da wie ein Fremdkörper. Das ist ein bisschen so, als wenn ich sagen würde, wir stammen alle aus Gott. Aha, ja, das ist ja schön, ja. Und was folgt daraus? Was hat es, was für eine Bedeutung hat es? Jesus lebt, er ist auferstanden, er ist bei Gott. Ist ja auch schön. Aber, ja und, was fangen wir jetzt damit an, hier auf unserer Erde? Was folgt daraus? Es braucht noch irgendwie einen Aneignungsprozess. Der Engel schickt sie, der junge Mann in Weiß, schickt sie nach Galiläa. Da kommen sie her. Er schickt sie in ihren Alltag, könnte man sagen. Aber in Galiläa ist fast jeder Quadratmeter Boden auch für sie imprägniert mit irgendwelchen Erlebnissen mit Jesus, die sie dort hatten. Jesus, was er gesagt hat, was er getan hat. Weißt du noch damals? Weißt du noch, an der Stelle war's? Sie müssen das Sehen neu lernen. Das ist ihre Aufgabe. Denn dass der, den sie als Jesus kannten, nun bei Gott lebt, das passt noch nicht zusammen mit dem, was sie kannten. Also müssen sie, was sie zu kennen geglaubt haben, neu kennenlernen, neu sehen lernen. Sie müssen das Sehen neu lernen. Und dazu hilft ihnen das Durchleben und Durchlebthaben ihres Verlustes und ihrer Trauer. Das schafft nämlich Distanz. Das führt dazu, dass sie nicht mehr vollkommen sozusagen beschäftigt sind mit den Objekten, mit dem, was zu tun ist, was zu machen ist, und der hat gesagt, und jener, und gut wäre auch, und außerdem hätte ich gerne, und ich wünsche mir, und, ah ja, das muss ich auch noch machen. Sie lernen, das, was in ihnen vorgeht, ihre Gedanken, ihre Gefühle, also die alle Objekte, zu sehen vor einem unbegrenzten Horizont. Was sie bewegt, die Objekte, erscheinen in etwas. Es gibt sozusagen einen Hintergrund, auf dem die Objekte überhaupt erst erscheinen können. Um einen Vergleich zu machen, der Strom der Objekte, der sozusagen in unserem Bewusstsein auf uns zukommt, uns beschäftigt und dann weiterfließt, dieser Strom verläuft in einem Flussbett. Bisher haben Sie nur den Strom der Objekte gesehen. Jetzt sehen Sie das Flussbett. Und da verstehen Sie oder bekommen Sie eine Ahnung, dass Sie sind. So wie wir gestern hörten bei der Verhaftung Jesu, bist du es, ich bin. Aber Petrus bei der Verleugnung, er war nicht. Und das ist die Verwandlung, die mit ihnen vorgeht, wo sie sich diese Idee der Auferstehung, diesen göttlichen Einfall aneignen in ihrem Alltag und indem sie ihre Erinnerungen durchgehen. Die Verwandlung von ich bin nicht zu ich bin. Ewiges Sein. Und da verstehen Sie, dass der Auferstandene die Vollendung Ihres Selbst ist, dass Ihr Selbst nicht in den Objekten liegt, nicht in dem, was in Ihrem Kopf vorgeht, nicht in dem, was Sie haben oder nicht haben, aber gerne hätten, sondern dass ihre Identität im Grund aller Wirklichkeit gründet. Und dass der Auferstandene ihr Selbst, ihr wahres Selbst in Vollendung ist. Der Auferstandene. Das sind Sie. Und wir. Und die Bitte ist, dass wir mehr und mehr in diese Gewissheit hineinwachsen.